Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in drei Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den zweiten Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Hören Sie den zweiten Teil des Themas Einführung in das Buch Joel.
So haben wir in Daniel 11 gelesen, dass der König des Nordens dann dort zum Ende kommen wird, ohne dass jemand ihm helfen wird. Der Herr selber wird da intervenieren. Das war nun wichtig, um ein bisschen den Hintergrund zu haben für die weiteren Verse in Joel 2. Ich lese nochmals Vers 2. Ein Tag der Finsternis und der Dunkelheit, ein Tag des Gewölks und des Wolkendunkels. Wie die Morgenröte ausgebreitet ist über den Bergen, tritt auf ein zahlreiches und starkes Volk. Seinesgleichen ist nicht gewesen von Ewigkeit her. Und nach ihm wird keines fortfahren, so zu sein. Bis in die Jahre der Generationen und Generationen. Vor ihm frisst das Feuer, lodert eine Flamme. Wie der Garten Eden ist das Land vor ihm. Und nach ihm eine Wüste des Entsetzens. Und auch keine Entronnenen hat es. Interessant. Mose hat doch vorausgesagt, als Folge der Verwerfung des Messias wird das Land Israel, das Land, das von Milch und Honig floss, eine unansehnliche Wüste werden. 3. Mose 26, 31 bis 33. Das hat sich so erfüllt. Ab dem Jahr 70 nach Christus, Zerstörung Jerusalems, bis ins 19. Jahrhundert ist das Land Israel abgesunken, abgesunken, immer mehr bis zu einer unansehnlichen Wüste. Dann kam aber ab 1882 die erste moderne jüdische Einwanderungswelle. Und es folgten weitere. Und man hat Millionen von Bäumen gepflanzt. Und so ist das verwüstete Land heute wieder ein Garten geworden, wo man sogar Schnittblumen in alle Welt exportiert. Und Jaffa-Orangen und so weiter. Ja. Das entspricht genau dem. Wenn in der Endzeit der König des Nordens Israel angreift, kommt er nicht gegen eine Wüste, so wie das alte Palästina es war, sondern er kommt gegen ein Land wie der Garten Eden. In der Endzeit muss dieses Land wieder aufblühen. Und das ist so heute. Aber das wird verwüstet werden. Wie der Garten Eden ist das Land vor ihm und nach ihm eine Wüste des Entsetzens. Und auch keine Entronnenen hat es. Das ist ein schreckliches Wort. In Sacharja 13, Vers 8 heißt es, Vers 12 bis 14 ist eine Einheit und beschreibt diese letzte Zeit der Drangsal. In 13, Vers 8 lese ich, und es wird geschehen im ganzen Land, spricht der Herr. Zwei Teile davon werden ausgerottet werden und verscheiden. Aber der dritte Teil davon wird übrig bleiben. Und ich werde den dritten Teil ins Feuer bringen und ich werde sie läutern, wie man das Silber läutert und sie prüfen, wie man das Gold prüft. Es wird meinen Namen anrufen und ich werde ihm antworten und werde sagen, es ist mein Volk. Und es wird sagen, der Herr ist mein Gott. Dieses Wort ist noch nie erfüllt worden. Manche haben gesagt, ja doch, das kann ja nicht sein, dass so etwas noch zukünftig sein soll. Das hat sich in der Nazizeit erfüllt. Muss ich sagen, nein, die haben einen Drittel der Weltjudenheit vernichtet. Sie wollten alles, aber sie haben 6 Millionen vernichtet. Aber hier steht zwei Drittel. Und es steht nicht unter den Völkern, sondern es heißt, Vers 8, und es wird geschehen im ganzen Land, spricht der Herr. Das ist eine Vernichtung im Land Israel. Zwei Drittel wird umkommen, aber ein Drittel wird in der größten Not zur Bekehrung gelangen. Und wird dann den Herrn anrufen. Und schauen wir, Kapitel 14, Vers 3. Der Herr interveniert. Nachdem in Vers 1 gesagt wird, siehe, ein Tag kommt für den Herrn, da wird deine Beute verteilt werden in deiner Mitte. Und ich werde alle Nationen nach Jerusalem zum Krieg versammeln. Gemeint sind natürlich die Nationen rund um Israel. So wie schon in Kapitel 12, Vers 2. Siehe, ich mache Jerusalem zu einer Taumelschale für alle Völker ringsum. Alle Völker ringsum. Das sind die islamischen Völker, die gegen Jerusalem kommen. Und dann Sacharja 14, 3. Und der Herr wird ausziehen und gegen jene Nationen streiten. Wie an dem Tag, da er streitet, an dem Tag der Schlacht. Und seine Füße werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen, der vor Jerusalem gegen Osten liegt. Und der Ölberg wird sich in der Mitte spalten nach Osten und nach Westen, zu einem großen Tal. Und die Hälfte des Berges wird nach Norden und seine andere Hälfte nach Süden weichen. Und ihr werdet in das Tal meiner Berge fliehen. Und das Tal der Berge wird bis Adzel reichen. Und ihr werdet fliehen, wie ihr vor dem Erdbeben geflohen seid in den Tagen Usias, des Königs von Juda. Und kommen wird der Herr, mein Gott, und alle Heiligen mit dir. Alle alttestamentlich Gläubigen und auch die Gläubigen der Gemeinde werden dann mit Christus kommen auf dem Ölberg, wenn er den König des Nordens mit seinen Verbündeten besiegt in Jerusalem. Der Ölberg ist östlich von Jerusalem. Es ist ganz eindrücklich zu sehen, wie diese Prophetenbücher wunderbar sich ineinander verzahnen wie ein Puzzle. Es passt alles zueinander. Und so lese ich jetzt weiter. Joel 2, Vers 3 am Schluss. Und auch keine Entronnenen hat es. Das heißt, dieses Volk, Fußnote, dieses Volk lässt niemanden durch Flucht entrinnen. Ja, sondern es gibt ein grausames Massaker. So dass eben zwei Drittel umkommen werden. 2 Vers 4. Wie die Erscheinung von Pferden ist seine Erscheinung. Und wie Reiter also eilen sie daher. Wie das Getöse von Wagen hüpfen sie auf den Gipfeln der Berge. Wie das Prasseln einer Feuerflamme, welche Stoppeln verzehrt. Merken wir, wie da steht, wie. Es sind nicht Wagen von Pferden, aber es ist so wie. Ja? Das wird eine moderne Armee sein. Aber das erscheint alles so ähnlich, wie es eben auch früher ausgesehen hat. Wie die Erscheinung von Pferden, wie Reiter, wie Getöse von Wagen und mit Feuerflamme. Gleichsam als starkes Volk in Schlachtordnung aufgestellt, treten sie auf. Vor ihm, wörtlich vor seinem Angesicht, erbeben Völker, alle Gesichter erbleichen. Gleichsam als Helden rennen sie, gleichsam als Männer des Krieges ersteigen sie die Mauer. Ein jeder geht auf seinen Wegen und sie kommen von ihren Pfaden nicht ab. Keiner drängt den anderen, ein jeder geht auf seiner Bahn. Und zwischen den Wurfgeschossen stürzen sie rasch zu Boden. Sie lassen keinen Bruch in den Reihen entstehen. In der Stadt eilen sie umher. Sie rennen auf der Mauer. Sacharja 14,1 sagt ja, Jerusalem wird erobert werden. Das Ziel dieser islamischen Koalition wird sein, die Rückeroberung des Tempelberges, den sie 1967 im Sechstagekrieg verloren haben. In der Stadt eilen sie umher. Sie rennen auf der Mauer. Sie steigen in die Häuser, durch die Fenster. Gehen sie hinein wie ein Dieb. Eine gewaltig lebendige Beschreibung des Krieges. Vor ihm bebt die Erde, es erzittern die Himmel, die Sonne und der Mond verfinstern sich und die Sterne verhallten ihren Glanz. Der Herr Jesus hat für die große Drangsalszeit genau diese Zeichen angekündigt. An den Himmelskörpern solche Veränderungen. Ich lese aus Lukas 21, aus der Ölbergrede Jesu. Vers 25. Und es werden Zeichen sein an Sonne und Mond und Sternen. Also Zeichen oben am Himmel. Und auf der Erde Bedrängnis der Nationen in Ratlosigkeit bei brausendem Meer und Wasserwogen. Das sind Tsunamis. Bei brausendem Meer und Sturmfluten. Das sind Zeichen auf der Erde. Zeichen am Himmel, Zeichen auf der Erde. Indem die Menschen verschmachten vor Furcht und Erwartung der Dinge, die über den Erdkreis kommen. Denn die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Aber dann kommt der nächste Vers. Und dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen in einer Wolke mit Macht und großer Herrlichkeit. Wenn aber diese Dinge anfangen zu geschehen, so blickt auf und hebet eure Häupter empor, weil eure Erlösung naht. Also wenn man diese Dinge schon in ihren Anfängen sieht, die Tsunamis und was der Herr alles an Zeichen hier erwähnt in Lukas 21, dann soll man hinaufblicken, das ist die Zeit der Erlösung. Ja, wir gehen zurück, Joel 2, Vers 10. Vor ihm bebt die Erde, es erzittern die Himmel, die Sonne und der Mond verfinstern sich und die Sterne verhalten ihren Glanz. Und der Herr lässt seine Stimme erschallen vor seinem Heer. Denn sehr groß ist sein Lager, denn stark ist der Täter seines Wortes. Denn groß ist der Tag des Herrn und sehr schrecklich. Und wer vermag ihn zu ertragen? Warum wird Gott diesen Überfall erlauben? Ich habe gesagt, nach Matthäus 24, 15 wird die große Drangsalszeit beginnen, nachdem der Antichrist dieses Götzenbild im Tempel aufgestellt haben wird. Die Masse in Israel wird diesen Götzendienst akzeptieren und den Antichristen als Messias annehmen. Und dann wird Gottes schützende Hand von Israel weggehen. Bisher wurde Israel bewahrt in allen Kriegen. 1948, 1949 wollte die islamische Welt Israel ausrotten. Und es war ein Fiasko nach einem Jahr. Dann wollten sie es wieder. 1967, nach 6 Tagen, waren die Feinde an 3 Fronten geschlagen. Am Herrentag, am Sonntag, war Ruhe. Dann haben sie es nochmals versucht mit einem Überraschungsangriff im Yom Kippur-Krieg 1973. Es war eine Katastrophe für Israel. Die meisten Leute in Israel wussten gar nicht, dass Krieg ist, und die Armeen waren ins Land eingedrungen. Aber nach einiger Zeit war Israel auf dem Vormarsch und hat die Feinde alle hinausgeschmissen. Es war der Krieg mit den größten Verlusten. Jedes Mal wurde Israel bewahrt. Man hat es versucht, auf alle Weisen, es ist nie gegangen. Aber dieser Angriff wird möglich werden, nachdem das Götzenbild und der falsche Messias akzeptiert sein wird durch die Masse. Und darum wird 2/3 umkommen. Und 1/3 wird sich dann bekehren. Lesen wir weiter. 2, Vers 12. Und auch jetzt, Spruch des Herrn, kehrt um bis zu mir mit eurem ganzen Herzen und mit Fasten und mit Weinen und mit Wehklagen. So zerreißt euer Herz und nicht eure Kleider. Und kehrt um zu dem Herrn, eurem Gott, denn gnädig und barmherzig ist er, langsam zum Zorn und groß an Güte. Und er wird es sich gereuen lassen über das Böse. Nun ruft Gott sein Volk in dieser Not auf zu einer letzten Möglichkeit der Buße und Umkehr. Aber nicht so billig, wie das oft heute verkündigt wird als Evangelium. Einfach so schnell Jesus aufnehmen und so weiter und schon ist alles in Ordnung. Nein, sondern wirklich eine tiefgreifende Umkehr. Verbunden mit einem tiefen Sündenbewusstsein vor Gott. Und darum heißt es hier, kehrt um zu mir mit eurem ganzen Herzen, mit Fasten und mit Weinen und Wehklagen. Zerreißt euer Herz und nicht äußerlich die Kleider, irgendeine äußerliche Show abziehen, sondern wirklich im Innern das Herz zerreißen, in Entsetzen über die eigene Sündhaftigkeit und kehrt um zu dem Herrn, eurem Gott. 2 Vers 14. Wer weiß, er wird umkehren und es sich gereuen lassen und wird hinter sich Segen zurücklassen, Speisopfer und Trankopfer für den Herrn, euren Gott. Wenn Israel eine Umkehr erlebt, dann wird der Fluch der Drangsal beendet, sodass wieder Segen kommt, das Land erneuert wird, damit man wieder Speisopfer und Trankopfer zum dritten Tempel bringen kann. Für den Herrn, euren Gott. Vers 15. Stoßt ins Schofarhorn auf Zion. Das ist wieder ein Leitmotiv, ja, von Kapitel 2, Vers 1. Heiligt ein Fasten, ruft eine Festversammlung aus, versammelt das Volk, heiligt eine Volksversammlung, bringt die Ältesten zusammen, versammelt die Kinder und die Säuglinge an den Brüsten. Alle sollen sie kommen, nicht nur die Erwachsenen. Auch die ganz Kleinen, sogar die Säuglinge sollen mitkommen. Sollen dabei sein. Das betrifft das ganze Volk, diese Umkehr, diese Bußversammlung. Und noch mehr, es heißt, es gehe hinaus der Bräutigam aus seinem Zimmer und die Braut aus ihrem Brautgemach. Bräutigam kann man auch übersetzen mit, wie in der Fußnote erklärt, der Jungvermählte. Nicht wahr? Auch wir am Hochzeitstag im Deutschen nennt man den Jungvermählten immer noch den Bräutigam. Und im Englischen ist es so, dass man die Frau ein Jahr nach der Hochzeit noch Bride nennt und dann nicht mehr. Das ist von Sprache zu Sprache unterschiedlich, der Gebrauch von Bräutigam. Also es geht hier um den Jungvermählten und die Jungvermählte, sie sollen aus dem Zimmer, aus dem Brautgemach kommen. Nun, worum geht es hier? Es geht hier um die Hochzeitsnacht. Das ist in Gottes Plan eine ganz, ganz wichtige Sache. Aber die Buße geht vor. Die sollen also sogar das Hochzeitszimmer verlassen, um zur Bußversammlung zu gehen. Es gibt nichts im Leben, das wichtiger wäre als die Bekehrung. Und da muss man sagen, wir sagen das auch unseren Kindern, die Entscheidung für einen Ehepartner oder eine Ehepartnerin ist die zweitwichtigste Entscheidung im Leben. Und die Berufswahl ist die drittwichtigste Entscheidung. Ja, die wichtigste ist die Bekehrung. Und dann in zweiter Linie die Entscheidung der Heirat und drittens der Beruf. Aber den Beruf kann man wieder wechseln, aber die Frau nicht. Und den Mann auch nicht. Das ist gegen Gottes Willen. Also, darum diese Reihenfolge. Es gehe hinaus der Jungvermählte aus seinem Zimmer und die Jungvermählte aus ihrem Brautgemach. Vers 17. Zwischen der Vorhalle und dem Altar sollen die Priester weinen. Die Diener des Herrn sollen sagen, verschone Herr dein Volk. Und gib dein Erbteil nicht preis der Schande, der Spottrede der Nationen. Warum sollte man unter den Völkern sagen, wo ist ihr Gott? Hier haben wir die Vorhalle, hebräisch Ulam, erwähnt. Das eigentliche Tempelhaus, schon bei Salomo, im zweiten Tempel und dann eigentlich im dritten Tempel, ist so aufgebaut. Eine Vorhalle, dann kommt das Heilige mit dem siebenarmigen Leuchter, Schaubrottisch, Räucheraltar und dahinter das Allerheiligste. Im Tempel war immer der Bereich zwischen der Vorhalle und dem Altar, das war ein ganz besonders heiliger Bereich, der speziell nur von Priestern betreten werden durfte. Und da, an diesem Ort, wir wissen übrigens heute ganz genau auf dem Tempelberg, wo diese Quadratmeter sind. Also wenn wir zusammen hinaufgehen würden, könnte ich euch genau zeigen, da ist die Stelle. Zwischen Vorhalle und Altar. Gerade auf der Ostseite der heutigen Omar Moschee, des Felsendoms. Da ist dieser Bezirk. Und da werden sie beten, opfern können sie nicht, aber sie werden beten im Tempel und Gott um Gnade anrufen. Und jetzt schauen wir, jetzt kommt die Wende. Da beginnt der zweite Teil Joels. Dann eifert der Herr für sein Land und er erbarmt sich über sein Volk. Nun greift Gott in diese Finsternis Israels, in diese tiefste Finsternis Israels ein. Daniel stellt die Frage im Blick auf die große Drangsal in Daniel 12. Wie lange werden diese Dinge dauern? Und dann wird ihm ein grausiges Wort gesagt. Das könnte durch Mark und Bein gehen. Daniel 11, ich lese das vor. Daniel 12, meine ich. Vers 7. Vers 6 am Schluss. Daniel stellt die Frage, wie lange wird dauern das Ende dieser wunderbaren Dinge? Und ich hörte den in Linnen gekleideten Mann, welcher oben über dem Wasser des Stromes war, und er erhob seine rechte Hand und seine linke zum Himmel und schwur bei dem, der ewig lebt. Eine Zeit, eine Doppelzeit und eine halbe Zeit. Das ist ein Jahr, zwei Jahre und ein halbes Jahr. Das sind die 3,5 Jahre der Drangsalszeit. Und wenn die Zerschmetterung der Kraft des heiligen Volkes vollbracht sein wird, dann werden alle diese Dinge vollendet sein. Also Israel wird in seiner eigenen Kraft völlig auf den Boden gelangen. Israels Kraft wird am Boden zerschmettert sein und dann wird Gott eingreifen. Und so ist es eben auch oft mit uns Menschen. Wir kommen erst zur Bekehrung, wenn wir sehen, dass wir von uns aus nichts können. Wir brauchen reine Gottesgnade, um errettet zu werden. Wir können nichts beitragen. Und erst wenn der Mensch an dem Punkt angelangt ist, kann er das Heil wirklich erfassen. Und so wird Israel wirklich an diesen Punkt geführt werden in diesen 3,5 Jahren. Kein Selbstvertrauen mehr, auch nicht mehr auf die Zahal, die israelische Streitkraft. Nun greift Gott ein. Es ist aber so schön, hier an dieser Schlüsselstelle, der erste Teil endet mit, wo ist ihr Gott? Und dann kommt die Antwort im zweiten Teil, dann eifert der Herr, Yahweh, für sein Land. Joel, dieser kurze Name heißt, Yahweh ist Gott. Jo ist die Abkürzung für Yahweh, der Herr, der Ewige. Und El bedeutet Gott. Es gibt verschiedene Formen, El, Elohim, Eloah. Nun haben wir genau das. Sie fragen, wo ist ihr Gott? Dann eifert Yahweh für sein Land. Das ist genau die Anspielung auf den Prophetennamen Joel. Ich lese weiter. Vers 18, dann eifert der Herr für sein Land. Und er erbarmt sich über sein Volk. Dann antwortet der Herr und spricht zu seinem Volk. Siehe, ich sende euch das Korn, den neuen Wein, Traubensaft und das Olivenöl, sodass ihr davon satt werdet. Und ich werde euch nicht mehr setzen zum Hohn unter den Nationen. Ja, da sind wir wirklich ganz am Ende. Israel wird nie mehr Schmach und Schande von den Völkern erleben. Nie mehr all diese Spottreden, die sie unter den Nazis, aber auch heute noch in aller Welt zu erdulden haben. Und den Nordländer, jetzt sehen wir, diese Armee kommt von Norden her. Und den Nordländer werde ich von euch entfernen, und werde ihn vertreiben in ein Land der Trockenheit und der entsetzlichen Verwüstung. Sein Vortrab in das vordere Meer und seinen Nachtrab in das hintere Meer. Nun, in der Fußnote habe ich erklärt, das vordere Meer bezeichnet im Hebräischen das tote Meer. Und das hintere Meer ist das Mittelmeer. Warum? Im alten Orient orientierte man sich am Orient. Ja, ich glaube, wenn wir eine Karte haben heute, dann stellen wir sie so auf, dass oben vorne ist Norden. Und links Westen, rechts Osten. Unten Süden. Aber im alten Israel hat man nach Osten geblickt, das ist vorne. Darum auch das hebräische Wort für Osten, es gibt mehrere, aber eines heißt Kedem, das heißt vorne, das was vorne liegt. Also, wenn man sich nach dem Orient orientiert, da wo die Sonne aufgeht, dann ist das vordere Meer in Israel das östliche Meer, das Tote Meer. Und das, was man im Rücken hat, das ist das Mittelmeer. Und dann versteht man auch, rechts ist in der Bibel Norden und links ist Süden. Man kann das nachlesen, in Hesekiel 16 wird Samaria, im heutigen Westjordanland, wird genannt links und Sodom und Gomorra, das ist rechts, im Süden unten. So geht das. Andere Länder, andere Sitten. Aber wenn man die Bibel liest, muss man sich den biblischen Sitten anpassen. Aber merken wir jetzt etwas. Das stimmt genau überein mit Daniel 11. Dort haben wir doch gelesen, der König des Nordens kommt aus Ägypten zurück, wird sich stationieren zwischen dem Mittelmeer und dem Berg der Heiligen Zierde. Das ist der Tempelberg. Nun, Jerusalem liegt gerade am Nordende der Höhe des Toten Meeres. Das entspricht genau dem. Und jetzt lesen wir weiter. Das wird also geschehen, wenn der Herr Jesus auf dem Ölberg kommt und diese ganze Armee vernichtet. Und aufsteigen wird sein Gestank. Ja, aufsteigen wird sein Verwesungsgeruch, weil er Großes getan hat. Fürchte dich nicht, Erdboden. Frohlocke und freue dich, denn der Herr tut Großes. Merken wir den Gegensatz. Der König des Nordens hat Großes getan, kommt aber zu seinem Ende. Und jetzt heißt es, der Herr tut Großes. Er hat das letzte Wort. Hiob in seiner tiefsten Krankheitsnot, ausgemergelt und im schrecklichsten Zustand auch seiner Seele, kommt plötzlich in Kapitel 19, Vers 25 zu diesem Aufblick auf den Herrn. Und ich weiß, Händel hat das so schön vertont, und ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird er auf der Erde stehen. Das heißt, er wird das letzte Wort reden. Wir können durch alles mögliche Ungemach im Leben hindurch, aber wir wissen, am Schluss spricht der Herr das letzte Wort. Als der Letzte wird er auf der Erde stehen. Wie hier, Vers 21, denn der Herr tut Großes. Fürchtet euch nicht, ihr Tiere des Feldes, denn die Auen der Wüste sind grün. Jetzt kommt das Leben wieder. Ja, nach der großen Drangsal, nach 1260 Tagen beginnt es wieder zu regnen. So wie damals bei Elia, das waren ja auch genau 3,5 Jahre Trockenheit. Ja? 2. Könige 17. Das ganze Land vertrocknet unter diesem götzendienerischen Herrscher Ahab. Ein Vorgeschmack des Antichristen. Und dann am Ende dieser Notzeit kommt der Regen wieder über Israel. Kapitel 2, Vers 22. Fürchtet euch nicht, ihr Tiere des Feldes, denn die Auen der Wüste sind grün. Die Bäume tragen ihre Frucht, der Feigenbaum und der Weinstock geben ihren Ertrag. Und ihr, Söhne Zions, frohlockt und freut euch in dem Herrn, eurem Gott. Merken wir wieder eine Anspielung auf Joel. Jahwe ist Gott. In dem Herrn, eurem Gott. Denn er hat euch gegeben den Lehrer der Gerechtigkeit. Und er lässt euch Regen fallen, den Frühregen und den Spätregen zuerst. Das ist eine ganz schwierige Stelle zum Übersetzen. Ich habe geschrieben bei Fußnote 29, das überrascht diese Übersetzung, denn er hat euch gegeben den Lehrer der Gerechtigkeit. Und er lässt euch Regen fallen, den Frühregen und den Spätregen zuerst. Ich lese Fußnote 29 vor. Oder den Lehrer, hebräisch Morä, zur Gerechtigkeit. Dieser Vers enthält ein wichtiges Wortspiel. Joel verwendet in der nächsten Zeile für Frühregen statt des üblichen Wortes Jorä eine völlig ungewöhnliche Wortform, die genau gleich klingt wie Lehrer, Morä. Darum haben gewisse Bibelübersetzungen haben eben übersetzt, auch dort, wo ich übersetze, Lehrer der Gerechtigkeit, haben sie Frühregen übersetzt. Aber Morä ist normalerweise das Wort für Lehrer. In der letzten Verszeile von Vers 23 ist es eindeutig ein Spezialwort für Frühregen. Nun ist das eben ein Wortspiel. Wer ist der Lehrer der Gerechtigkeit, der kommen wird nach dieser größten Not und Trockenheit? Das ist der Herr Jesus, der den geistlichen Regen bringen wird am Ende der Notzeit. Und das fällt dann eben zusammen mit dem Frühregen. Und so gibt die Stelle ihren Sinn her. Denn er hat euch gegeben den Lehrer der Gerechtigkeit. Und er lässt euch Regen fallen, den Frühregen und den Spätregen zuerst. Fußnote 30. Zuerst den Regen als natürlicher Segen. Dann den geistlichen Segen in der Ausgießung des Heiligen Geistes. Das kommt gleich im nächsten Kapitel. Darum heißt es, den Frühregen und den Spätregen zuerst. Also zuerst kommt der Regen über Israel bei der Wiederkunft Christi und dann kommt noch die Geistesausgießung. Darauf kommen wir nach der Pause dann zu sprechen. Das wird echt spannend. Übrigens, in den Schriften von Qumran findet man ja diesen Ausdruck der Lehre der Gerechtigkeit. In den außerbiblischen Schriften von Qumran findet man das wiederholt. Und zum Beispiel auch in ihrem Habakkuk-Kommentar aus Höhle 1, da kommt im Kommentar kommt dieser Ausdruck der Lehre der Gerechtigkeit vor. Das war ein Priester aus der Linie von Zadok, der war so enttäuscht damals im 2. Jahrhundert vor Christus, weil die Makkabäer die Priesterordnung verletzt haben. Die haben plötzlich nicht zadokidische Priester als Hohepriester eingesetzt. Und da war dieser Zadokide so enttäuscht über dieses Chaos, diese unbiblischen Zustände im Tempel, so hat er sich vom Tempel abgesondert und ist ans Tote Meer gegangen und hat die Qumran-Gemeinschaft gegründet. Und viele sind mit ihm gegangen. Sie haben gesagt, wir können nicht mehr im Tempel anbeten, wir müssen in die Wüste und wir warten, bis der Messias kommt. Und dieser Führer von Qumran hat sich genannt der Lehrer der Gerechtigkeit. Und so kommt in den Qumran-Schriften auch vor als Gegensatz der Frevelpriester. Das ist bezogen eben auf diese makkabäischen Priester, die unrechtmäßig das hohe Priesteramt an sich gerissen haben. Das ist der Frevelpriester, während der Zadokide von Qumran, das war der Lehrer der Gerechtigkeit. In ihrem Verständnis. Nun, woher haben Sie diesen Ausdruck, der Lehrer der Gerechtigkeit? Aus Joel. Das ist die Schlüsselstelle. Aber Sie haben es falsch bezogen. Das bezieht sich natürlich nicht auf diesen Priester damals, sondern das ist der Messias, der Lehrer der Gerechtigkeit. Das ist der Mann aus Bethlehem. Das ist der, der die Bergpredigt gehalten hat in Galiläa. Das ist der Lehrer der Gerechtigkeit, der sagen konnte, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, ich aber sage euch. Das ist eine ganz andere Sprache. Die Rabbiner haben immer gesagt, Rabbi sowieso hat gesagt im Namen von Rabbi sowieso. Die haben sich immer auf Autoritäten gestützt. Muss man mal ein bisschen Talmud lesen. Merkt man, wie die Sprache ist. Immer abstützen auf andere Namen. Der hat gesagt, der hat gesagt. Der Herr Jesus kann sagen, ich aber sage euch. Und am Schluss von Matthäus 7, am Ende der Bergpredigt, heißt es, dass das Volk war erstaunt über diese Worte, denn er lehrte sie wie einer, der Autorität, Macht hatte. und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Ja? Er ist dieser Lehrer der Gerechtigkeit, den Gott für Israel gegeben hat. 2 Vers 24. Und die Tennen werden voll Korn werden und die Kufen werden überfließen von neuem Wein und von Olivenöl. Alles Bestandteile für die Opfer im Tempel, ja? Aber nicht nur, es ist auch zur Nahrung. 2,25, und ich werde euch die Jahre erstatten, 3,5 Jahre, die der Vermehrer abgefressen hat, der Hüpfer und der Vertilger und der Abnager. Jetzt haben wir wieder diese Ausdrücke, wie in Kapitel 1. Mein großes Heer, das ich unter euch gesandt habe. Nun sehen wir, das Heer in Kapitel 1, das war nicht eine gewöhnliche Heuschreckenplage, sondern ein Heer, das das Land mit Feuer verbrennt. Das machen Heuschrecken nicht, so schrecklich sie auch sein können. Vers 26, und ihr werdet genug zu essen haben und satt werden. Und ihr werdet den Namen des Herrn, eures Gottes, loben. Jo-El, ja? Wieder eine Anspielung auf den Namen. Yahweh Eloheichem, Yahweh, euer Gott. Loben, der wunderbar an euch handelt. Und mein Volk soll in Ewigkeit nicht mehr beschämt werden. Merken wir, das ist wirklich, da sind wir am Ende. Es geht also nicht um ein Ereignis, das schon früher mal in der Geschichte Israels stattgefunden hätte. Es geht wirklich um das Letzte. Und dann wird Israel nie mehr beschämt werden. Und das ist nun ganz wichtig für das Weitere, was nach der Pause kommt. Das wird ein Hammer werden. Und ihr werdet erkennen, dass ich in der Mitte Israels bin. Und dass ich der Herr, euer Gott bin. Wieder eine Anspielung an Joel. Und keiner sonst. Und mein Volk soll in Ewigkeit nicht mehr beschämt werden. Jetzt kommt nur noch das tausendjährige Reich. Und wir sehen, Gott selber ist da. 2 Vers 27. In der Mitte Israels. Der Mann von Nazareth wird auf dem Ölberg stehen. Aber dieser Mann ist Gott. Denn in Sacharja 14,3 heißt es, Yahweh wird ausziehen und seine Füße werden auf dem Ölberg stehen. Natürlich kann man sich da fragen, hat Yahweh, der ewige Gott, Füße? Aber sicher. Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Das ist der ewige Gott, der wirklich Mensch geworden ist. Und als Mensch wird er wiederkommen in der Zukunft. Er wurde Mensch, geboren in Bethlehem. Er ist gestorben und ist als Mensch auferstanden, als Mensch in den Himmel gegangen, als Mensch hat er sich zu Rechten Gottes gesetzt und als Mensch wird er zurückkehren auf den Wolken des Himmels und seine Füße werden auf dem Ölberg stehen. Ja, jetzt machen wir Pause, das haben wir wohl verdient, glaube ich. Wir kommen nun zu Joel 3. In gewissen Bibelübersetzungen sind das die letzten Verse von Kapitel 2, weil anders gezählt wird. Und es wird geschehen nach diesem. Ich werde meinen Geist ausgießen über alles Fleisch. Und es werden weissagen eure Söhne und eure Töchter. Eure Ältesten werden Träume träumen. Eure jungen Männer werden Visionen sehen. Und auch über die Knechte und über die Mägde werde ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen. Und ich werde Zeichen geben am Himmel und auf der Erde, Blut, Feuer und Rauchsäulen. Die Sonne wird verwandelt werden in Finsternis und der Mond in Blut vor dem Kommen des Tages des Herrn, des Großen und Schrecklichen. Und es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Denn auf dem Berg Zion und in Jerusalem wird Errettung sein, wie der Herr gesprochen hat, ja, unter den Entronnenen, die der Herr ruft. Nun haben wir ganz deutlich gesehen, dass Kapitel 1 und 2 in Joel die kommende Drangsalszeit von 3,5 Jahren vor der Wiederkunft Christi bis hin zur Wiederkunft Christi in Macht und Herrlichkeit beschreiben. Jetzt haben wir gelesen, und es wird geschehen nach diesem. Das heißt also ganz klar, nach der großen Drangsalszeit wird der Heilige Geist ausgegossen. Nun sehen wir, heute in der charismatischen Bewegung wird gelehrt, dass wir nun in der Endzeit leben, das stimmt, und dass jetzt eine besondere Geistesausgießung stattfinden soll über die ganze Welt. Und dass es dadurch zu einer gewaltigen Erweckung kommen soll in Europa, auch in Amerika, weltweit. Aber das entspricht nicht dem, was die Bibel sagt. Denn es heißt hier, es wird geschehen nach diesem, ich werde meinen Geist ausgießen über alles Fleisch. Das wird also geschehen erst nach der Entrückung der Gemeinde und nach der großen Drangsalszeit, nach dem Kommen des Herrn Jesus in Macht und Herrlichkeit, um Israel zu befreien. Und das ist auch ganz logisch. Der Heilige Geist wurde ja in Apostelgeschichte 2 ausgegossen über die Gemeinde. Pfingsten 32 nach Christus. Der Heilige Geist ist nie weggegangen, sondern ist hier geblieben durch diese fast 2000 Jahre hindurch. Aber bei der Entrückung der Gemeinde wird die Umkehrung von Pfingsten stattfinden. So wie der Heilige Geist, der ja der allgegenwärtige Gott ist, auf die Erde gekommen ist am Pfingsten, um eben sein Wirken in einer ganz besonderen Weise in der Gemeinde zu entfalten. So wird der Heilige Geist eben von der Erde weggehen und er wird so wieder wirken nach der Entrückung, wie er das schon getan hat im Alten Testament. Also der Heilige Geist war auch im Alten Testament allgegenwärtig. Aber dieses besondere Wohnen in einzelnen Menschen, ohne sie je wieder zu verlassen, das hat es nur gegeben im Zeitalter der Gemeinde. Und in diesem Sinn wird der Heilige Geist bei der Entrückung wieder weggehen. Und wenn er weggegangen sein wird, dann kann er wieder kommen. Und darum am Anfang des tausendjährigen Reiches wird der Heilige Geist wieder neu ausgegossen werden, so wie am Pfingsttag. Aber wer heute sagt, der Heilige Geist soll jetzt ausgegossen werden, verunehrt den Heiligen Geist. Denn er ist bereits da. Er wohnt in der Gemeinde. Und wenn man sagt, ja, wir brauchen seine Kraft, er muss neu ausgegossen werden, ignoriert man sein Wirken in der heutigen Zeit. Und es war ja der Heilige Geist, der das Neue Testament, die Vollendung der Heiligen Schrift, gewirkt hat nach Pfingsten. Es war der Heilige Geist, der der frühen Gemeinde die Einsicht gegeben hat, alle gefälschten Bücher zu verwerfen und nur die inspirierten 27 Bücher des Neuen Testaments anzuerkennen. Alle Fälschungen hat die Kirche, die frühe Kirche, aufgedeckt und verworfen. In keinem einzigen Fall hat sie sich geirrt, wie wir heute aus dem Rückblick sagen können. Und es war der Heilige Geist, der in der Reformation in einer gewaltigen Weise wieder neu das Wort Gottes entdecken ließ und auch die Wahrheiten des Evangeliums allein aus Gnade, allein die Schrift, allein durch Glauben und allein Jesus Christus. Das ist alles, das war ein gewaltiges Wirken des Heiligen Geistes. Und es sind ja damals Tausende von Mönchen und Nonnen sind aus der katholischen Kirche, aus den Klöstern hinausgegangen, weil sie die Gnade Gottes im Evangelium erkannt haben. Das war gewaltig. Natürlich kam dann die Gegenreformation. Aber der Heilige Geist hat weitergewirkt und besonders im 19. Jahrhundert hat er wieder ganz neu auch Licht geschenkt zum Verständnis der Prophetie in der Bibel, die Wiederkunft Christi, die Entrückung und auch die ganzen inneren Zusammenhänge der Bibel, Israel, die Bedeutung von Israel, die Bedeutung der Gemeinde und so weiter. Das ist alles wieder ganz neu ins Bewusstsein gerückt in der Erweckungszeit des 19. Jahrhunderts. Und dieser Heilige Geist ist auch heute da und steht uns zur Verfügung in einer Zeit der endzeitlichen Verführung. Und wer kann da bewahrt bleiben? Wir nicht. Aber der Heilige Geist wirkt in den Gläubigen, sodass sie auch bewahrt bleiben können. Dieser Geist ist da. Und zu sagen, der Heilige Geist soll kommen, ist eine Verunehrung des Geistes, der da ist. Also wir müssen ganz deutlich sehen, der Fahrplan nach der Bibel ist anders. Der Heilige Geist wird weggehen bei der Entrückung und dann wird er am Anfang des tausendjährigen Reiches ausgegossen werden. Nun kommt aber die Frage, Petrus zitiert dieses Wort am Pfingsttag. Apostelgeschichte 2. Der Heilige Geist wird ausgegossen über die Gläubigen. Und sie beginnen in Fremdsprachen, die sie noch nie gelernt haben, perfekt zu reden und die großen Taten Gottes den Juden aus dem Ausland zu verkündigen. Die Menge in Jerusalem ist völlig außer sich. Und dann steht Petrus auf in Kapitel 2, Vers 14, Apostelgeschichte 2. Petrus aber mit den Elfen aufstehend erhob seine Stimme und redete zu ihnen. Männer von Judäa und ihr alle, die ihr zu Jerusalem wohnt, dies sei euch kund. Und nehmt zu Ohren meine Worte, denn diese sind nicht trunken, wie ihr meint. Denn es ist die dritte Stunde des Tages. Das ist 9 Uhr morgens. Im Judentum war es verboten, vor der Darbringung des Morgenbrandopfers zu frühstücken. Also erst ab 10 Uhr. Die durften auch kein Wein trinken vorher. Er sagt, die sind nicht betrunken. Es ist 9 Uhr. Niemand hat gefrühstückt und niemand hat getrunken. Das kommt erst in einer Stunde. Ja? Sondern dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt ist. Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, dass ich von meinem Geist ausgießen werde auf alles Fleisch und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen und so weiter. Er zitiert sehr weit, Vers 19, und ich werde Wunder geben in dem Himmel oben und Zeichen auf der Erde unten, Blut und Feuer und Rauchdampf. Die Sonne wird verwandelt werden in Finsternis und der Mond in Blut. Wir haben im Neuen Testament an vielen Stellen Zitate aus dem Alten, gerade zum Beispiel im Matthäus-Evangelium. Man kann einmal anfangen, Matthäus 1, 2 und so weiter. Und dann steht immer wieder, auf das erfüllt würde, was durch den Propheten geredet ist. Und dann kommt das Zitat. Hier sagt Petrus nicht, das ist die Erfüllung, was durch den Propheten Joel gesagt ist. Sondern er sagt, was seid ihr so erstaunt? Das ist genau dasselbe, was in Joel beschrieben wird. Das Phänomen der Geistesausgießung ist doch nicht etwas Fremdes für euch. Das wisst ihr doch aus den kleinen Propheten und auch aus Jesaja und so weiter. Das ist genau das, was in unserer Bibel steht. Aber er sagt nicht, das ist die Erfüllung, sondern er sagt, das ist genau das Gleiche, nämlich die Ausgießung des Heiligen Geistes. Er zitiert dann auch Blut, Feuer, Rauchdampf, Sonne verfinstert, Mond in Blut. Da haben wir keine Hinweise in der Bibel, dass das am Pfingsttag etwa so gewesen wäre. Das bezieht sich auf die große Drangsalszeit. Aber er zitiert den Abschnitt, um zu sagen, dies ist es. Was nicht das Gleiche ist, das ist die Erfüllung von. Und so muss man also sagen, die Erfüllung von Joel 3 wird stattfinden am Anfang des tausendjährigen Reiches, nach der großen Drangsalszeit. Das, was die Gemeinde erfahren hat am Pfingsttag, ist das Gleiche, was in Joel 3 für Israel in der Endzeit angekündigt ist. Nun sehen wir, dass es ganz wichtig ist, dass wir die Bibel im Zusammenhang lesen. Oft wird heute einfach Joel zitiert, diese Verse, aber über Kapitel 1 und 2 spricht niemand. Und dabei wird der biblische Fahrplan verheerend durcheinander gebracht.
Sie hörten soeben von Roger Libby den zweiten Teil des Themas Einführung in das Buch Joel.
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roger Libby. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in 3 Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den zweiten Teil. Den dritten Teil hören Sie zu der gewohnten Zeit, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Diese erhalten Sie unter www.rnh.de oder per Telefon unter 07745 8001. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roger Libby interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogerlibby.ch. Ich buchstabiere www.rogerlibby.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Ihr Radio Neue Hoffnung.